Matthäus Evangelium Kapitel 21, Abvers 5, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttieres. Und viele, die ihn begleiteten, die Volksmenge, Vers 9, die Volksmenge, die vorausging und die, welche ihm nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Sie haben ihn erkannt, den König, den Gott sendet, um das Reich Gottes aufzurichten. Und sie haben ihn angerufen. Dieses Hosianna ist eigentlich ein Gebet: Hilf, Herr. Wie sonst manche rufen: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er hat dann durch Wunder Hilfe und Heilung gebracht. Jesus kommt als unser Erlöser. Ihn erwarten und ihn erkennen ist wichtig. Und wir wollen dabei näher hineinschauen in die ganze Heilige Schrift. Wie im Hebräerbrief Kapitel 2, da schon im Vers 9 steht, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Es ist Gnade Gottes, dass er das tut. Für alle. So ist also für alle das Heil bereitet. Und wir werden nur aufgerufen, dem Glauben zu schenken, weil wir vorher einem Lügner und einem Dieb geglaubt haben in der Sünde. Sollen wir jetzt dem glauben, der es verdient, ihm zu glauben? Vers 10, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Alles ist durch ihn geworden. Gott, der Vater, hat die ganze Schöpfung nicht ohne den Sohn, sondern immer eigentlich für den Sohn geschaffen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Es ist immer eine Quelle da, ein Ursprung da. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus nennt die Menschen, die gesündigt haben, für die er gestorben ist, alle Tragweite der Sünde tragen musste, nennt er Brüder. Und er spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden, nämlich wer Gott wirklich ist. Weil der Mensch hat keine Gotteserfahrung mehr, weil der Zugang nicht mehr da ist. Der Himmel ist verschlossen. Das Erstaunliche ist, nach der Taufe Jesu heißt es, der Himmel öffnete sich. Und der Geist kam über ihn, den Sohn. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Das ist eigentlich Psalm 22, der eigentlich am Kreuz durch Jesus zitiert wurde. Steht auch, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester werde in dem, was Gott betrifft, um die Sünde des Volkes zu sühnen, denn darin, worin er selbst gelitten und als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus kennt die Nöte, in die wir hineinkommen, in Bedrängnisse. Also es ist ihm nichts fremd. Und daher kann er uns nahe sein in unseren Nöten. So sollen wir Jesus sehen. Versteht mich richtig, nicht einfach nur den Schmerzensmann, sondern den, der für mich lebt. Das, was Jesus am meisten verabscheut hat, nämlich Sünde, musste er erleben, wie schrecklich es ist, um zu überwinden. So sagt das Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 28, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Also Jesus hat diesen Ausgang, seinen Ausgang und seinen Heimgang immer vor Augen. Und da verliert er nie seine Orientierung, ist immer ein klarer Weg. Und Jesus war sich bewusst um seinen Ausgang, so wie das Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1 schon steht, im Anfang nämlich, war das Wort und das Wort war bei Gott. Es war immer schon. Es gab also keinen Anfang ohne das Wort. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Hören wir richtig hinein. In ihm ist es erschaffen. Der Vater hat im Sohn gehandelt. Seine Throne, Herrschaften, Gewalten und Fürstentümer, nämlich die von Gott auch abgefallen sind und uns auch in die Irre geführt haben. Aber sie werden zur Rechenschaft gezogen. Alles ist durch ihn und für ihn. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst bleiben. Alles hat seinen Bestand in Jesus Christus. Wir haben nicht verschiedene Quellen. Es gibt nur eine Quelle. Das ist der Sohn. Und aus ihm kommen Ströme lebendigen Wassers, die in die Ewigkeit fließt und führt. Wir sollen Jesus Christus immer in dieser ganzen Dimension vor Augen haben. Nicht nur zum Beispiel als Mensch gewordenen, erniedrigten, verkannten, leidenden. Sehen wir Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 5. Denn zu welchen von den Engeln hat nämlich Gott, jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Es ist immer ein Heute vor Gott, nie Vergangenheit, Gegenwart. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und Gott hat zu Jesus sich immer als Vater bekannt. Dies ist mein geliebter Sohn, dem mein Wohlgefallen ist, sagt Gott nach der Taufe Jesu. Und wir hören dann später in Hebräer 5, Vers 5, so hat auch der Christus sich selbst nicht die Würde beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise des Melchisedech. Von Melchisedech wissen wir schon über Abraham, er war ohne Anfang, er hat keine Vorfahren, keine Eltern und auch kein Vergehen, kein Ende. So ist Jesus Priester in Ewigkeit. Dieses Priestertum wird nie aufgehoben. Das Priestertum von Aaron wird beendet, aufgehoben. Weil das eigentliche Priestertum, nämlich nach der Ordnung des Melchisedek, jetzt in Kraft ist, weil die Erlösung vollzogen ist. Jetzt kann dieser Priester es vollziehen. Und übrigens, dieses Priestertum Jesu muss nicht ständig neue Opfer darbringen. Wie bei allen Religionen immer das so dargestellt wird. Es muss immer geopfert werden. Sondern er hat ein für alle Mal. Und es ist vollbracht. Es ist also eine ausreichende Erlösung. Und er, der in der Sünde das Verlassensein so schmerzlich erlebte, er kann sagen, Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Da ist die Einheit, da, dazwischen ist da keine Sünde, weil wir wissen, der Sohn hat nicht gesündigt. Und Johannes Evangelium 14, 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke, nämlich die er tut. Der Vater tut die Werke. Und die Menschen haben genau das erkannt. Sie haben gesagt, die Werke, die du tust, das ist nur möglich, wenn du mit dem Vater eins bist, wo Gott bei dir ist und Gott durch dich handelt. Glaube mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, wenn nicht, so glaubt ihr mir doch um der Werke willen. Schaut, und genau das ist die Wiederherstellung. Die Sünde hat uns dieses Vertrauensverhältnis, diese Gemeinschaft mit dem Schöpfer weggenommen. Dadurch wird der Mensch orientierungslos, suchender, irrender. Es ist ein Mensch, der letztlich immer wieder vom Wort Gottes und vom Angesicht Gottes weggeht. Und es ist erstaunlich, auch die Ungläubigen sprechen davon, dass ein Gottesverlust in der Menschheit da ist. Das hat Nietzsche bekannt, obwohl er selber sagt, er sei ein Ungläubiger, ein Agnostizist. Aber der Verlust Gottes, den hat er schmerzlich gespürt. Das wollen sich die Menschen nicht eingestehen. Und die Menschen wollen jetzt einen Gottesersatz sich bilden, weil die den Fluss kennen sie ja. Und jetzt erklären sie so viele Dinge für Gott, was nicht Gott ist. Und die Lüge setzt sich fort. Aber in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, also Mensch, wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Die Jünger erkennen in Jesus, er ist der Eingeborene des Vaters. Und es ist voll Gnade und Wahrheit. Und die nächste große Aussage, Vers 18, niemand hat Gott gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ja, kein Mensch hat Gott gesehen. Allein der Sohn, er hat ihn bezeugt. Und darum ist der Sohn der einzige Zeuge Gottes. Und so bestimmt Gott auch Zeiten, die erfüllt werden. Wie Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4 sagt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Es ist der Sohn, der unter das Gesetz getan wird. Und es ist das Gesetz auch der Sünde. Aber er war ohne Sünde. Er war unter dem Gesetz. Und so hat er uns losgekauft. Nämlich das, was der Mensch verloren hat, kann er nicht ersetzen, weil er es nicht besitzt mehr. Und das wird oft so verwechselt. Der Mensch meint, er kann gut machen, was er falsch gemacht hat. Das Wunderbare ist, Gott gibt uns Hoffnung, wenn wir demütig genug es eingestehen, nicht wir selber können es, sondern der, den der Vater liebt, seinen Sohn. Und 1. Timotheus, Kapitel 3, 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und das ist Jesus Christus. Da wurde Gott offenbar. Gerechtfertigt im Geist, nämlich durch die Mitteilung des Geistes, gesehen von Engeln, und siehe da, schon bei der Verkündigung, verkünden Engel, heute ist euch der Retter geboren. Verkündet unter den Heiden, das ist das Evangelium, wird verkündet in alle Welt. Geglaubt in der Welt, und das ist jetzt das Ungeheure für die dämonische Macht. Da gibt es welche, die Gott glauben und aufgenommen in Herrlichkeit. Und das ist Jesus. Das ist die große Dimension. So sollen wir das immer wieder im Zusammenhang sehen. Die Beziehung, die Jesus in der Verbundenheit mit dem Vater hat. Und auch in seiner Menschwerdung hat er die. Er war immer verbunden mit ihm. Und Jesus wusste, dass er im Vater ist und der Vater in ihm ist. Die Jünger haben es nicht erkannt, aber er hat es gewusst. Das war ja auch das Geheimnis, dass dadurch Jesus nie unsicher wurde. Und so lesen wir im Hebräerbrief 1, Vers 8, aber von dem Sohn: Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Da gibt es kein Unrecht, sondern Recht. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt. Mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Das ist der Gesalbte, der Messias, Jesus Christus. Er ist vom Vater gesalbt mit Geist. Diese Tragweite ist so wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, wenn wir uns nur diesen Menschen Jesus, den Menschgewordenen, lieblich sozusagen uns vorstellen. Das ist schon wieder ein Weg, der in die Irre geht. Wir kennen das im Katholizismus, da gibt es Jesus-Erscheinungen, die Faustine da von Polen, die Jesus gibt Botschaften hier und die gibt sie weiter und die Leute glauben das alles. Aber das sind alles Lügen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17, der Herr aber ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Merkt ihr? Jesus selber, das eigentliche Geheimnis Jesu ist Geist. So wie der Vater Geist ist. Gott ist nicht einer mit einem langen Bart. Er ist Geist und Leben. Und er will im Geist angebetet werden. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 16, so kennen wir denn nun von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, sondern wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Das sagt ein Paulus. Er hat Jesus gekannt. Aber wie er ihn damals gesehen hat, sieht er ihn jetzt nicht mehr. Er sieht ihn jetzt den, der ihm sich geoffenbart hat, vor dem er niedergefallen ist, angebetet hat und sagt: Herr, was willst du, dass ich tue? Dieser erhöhte Jesus ist es. Und das ist so wichtig. Wenn wir nicht den erhöhten Jesus vor uns im Geiste, im Gebet haben, entwickeln wir eine falsche Frömmigkeit. Und darum lade ich ein, schauen wir hinein in die Offenbarung, wo ein Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der so vertraut ist mit dem menschgewordenen Jesus, beim Abendmahl lager je, nämlich neben ihm, und er hat sich an seine Brust gelehnt und ihm eine Frage gestellt: Wer ist es, der sich verrät? Aber jetzt in der Offenbarung erlebt Johannes den erhöhten Jesus. Offenbarung Kapitel 1, Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Das ist eben dieses Symbol der 7-armige Leuchter, die Gemeinde. Mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Dieser Menschensohn. Bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Das heißt, er ist hoher Priester. Um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Das heißt, er ist König. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Das drückt seine Ewigkeit aus. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz. Und als glühten sie im Ofen und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Das sind Eigenschaften, wo sich Gott offenbart. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Er ist der, alles in der Hand hat. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Eben dieses Schwert des Wortes Gottes, des Geistes. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und in die Sonne hinein kann man nicht sehen, da wird man geblendet. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. So kann der Mensch Gott nicht begegnen. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jetzt offenbart sich Jesus dem Johannes diesen Menschen. Jesus muss ihn anrühren, dass er wieder zu Kräften kommt, zu Bewusstsein kommt. Er erkennt jetzt den, der der Erste und der Letzte ist und der Lebendige ist, der lebt, obwohl er tot war, und lebt in Ewigkeit. Und er hat den Schlüssel des Totenreiches. Er schließt den Tod aus. Diese große Dimension müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir Jesus begegnen. In dieser Ehrfurcht. Und so sehen wir auch dann in Kapitel 5 von Offenbarung. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, nämlich Gott, der Geist ist, ein Buch innen und außen beschrieben, mit seinen 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Das heißt, diesen Auftrag Gottes zu empfangen, um dann in der Autorität Gottes zu herrschen. Und niemand ist würdig geachtet worden. Nur das Lamm, das geschlachtet war, aber lebt. Er ist auferstanden, er lebt. Und Vers 8 hören wir. Und als dieses Lamm das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das ist die Gebete der Heiligen. Die 4 lebendigen Wesen haben sonst nie sich niedergeworfen. Die standen vor Gott, aber vor dem Lamm fallen sie nieder. Und die 24 Ältesten, die Repräsentanten der Gemeinden, fallen nieder und beten an. Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit dem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Er hat uns erkauft und hat uns zu Priestern und Königen gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Hören wir das herein. Er hat uns zu Priestern und Königen gemacht, weil wir mit ihm herrschen. Priesterlich, königlich. Und die ganze Schöpfung, Vers 13, jedes Geschöpf im Himmel und auf Erden und unter der Erde, was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt Lob und Ehre und Ruhm und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt Anbetung. Der Sohn wird wie der Vater angebetet. Das ist das Zeugnis der Schrift. Und diesen, der da angebetet wird, das Lamm, das geschlachtet worden ist für uns, das aber lebt und jetzt in der Vollmacht Gottes ist, zu dem beten wir jetzt. Und der hat uns zu Priestern und Königen gemacht. Das wird noch offenbar werden, es ist noch nicht offenbar. Und so sollen wir sehen, wie aus der Korintherbrief sagt, 15, 28, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, dem alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. Mit anderen Worten, da ist jetzt kein Zwiespalt mehr, kein Widerspruch mehr. Der Sohn hat alles wiederhergestellt und der Sohn gibt alles dem Vater. Und zugleich erfährt der Sohn, dass der Vater ihm alles gibt. Aber bei diesem Geben entsteht kein Verlust, kein Raub, kein Missbrauch der Macht. Und so hören wir in Offenbarung 21, 22. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr. Schaut, und der Tempel ist immer ein Abbild einer unsichtbaren Wirklichkeit. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Also wer ist der Tempel? Gott, der Vater, der Allmächtige und das Lamm, Jesus Christus. Von ihm ist jetzt alles. Früher war es, dass die Schöpfung dem Menschen dient. Die Sonne für den Menschen, die Sterne zur Orientierung für die Menschen. Aber jetzt lesen wir, Vers 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheine. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Das Lamm ist das Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und da bedarf es jetzt nicht mehr des Lichtes der Schöpfung, der Sonne, des Mondes, sondern diese Herrlichkeit Gottes wird offenbar. Gott ist nicht mehr verborgen. Sein Licht ist offen, das Licht Gottes. Und die Leuchte ist das Lamm. Und stell dir vor, und dieses Lamm, er wohnt in dir, der du glaubst, der du Jesus in dir hast. Also wenn du Licht suchst, sollst du immer dich sofort erinnern, es ist in dir. Und darum kann Jesus sagen, ihr seid das Licht der Welt. Nämlich, wir sind jetzt ein Licht für die Ungläubigen, dass sie sehend werden. Es ist das Licht Gottes, darum geht es. Die Heidenvölker werden in diesem Licht wandeln. Und das ist also die Tragweite, wer ist Jesus Christus, unser Erlöser, der diesen Preis bezahlt hat, der Lebenshingabe, übrigens in Freiheit. Jesus ist nie einer, der in Unfreiheit dabei handelte. Am Kreuz hat er in Freiheit sich hingegeben. Und am Schluss, Malachi, Kapitel 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll. Und das ist Jesus. Jesus ist der Herrscher über sein Volk, dessen Hervorgehen vom Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Sein Hervorgehen von Ewigkeit her ist der Sohn Gottes, zu dem wir rufen, an dem wir glauben. Wir sollen nicht immer so eine liebliche Vorstellung, eine menschliche Gestalt von Jesus sehen. Er ist in Geist und Leben. Und so haben wir Anteil, weil wir werden jetzt verändert. Wir werden selber zu Priestern und Königen gemacht durch ihn, aber auch wieder für eine Zukünftigkeit, wo das messianische Reich errichtet wird. Amen.